Ja, liebe Geschwister, ich grüße euch und Sie alle recht herzlich noch einmal von hier vorne. Mein Gruß geht auch über den Äther an all diejenigen, die uns jetzt über das Internet und das Telefon zugeschaltet sind. Ich freue mich, dass wir heute Abend Gelegenheit haben, uns unter dem Wort unseres Herrn und Heilandes zu versammeln. Wir werden heute weitermachen in dieser kleinen Einheit mit Noah. Wir werden sprechen über den Bund und über die Rettung, die passiert ist. Beim letzten Mal sind wir ja eingestiegen und da wollen wir heute weitermachen. Ich möchte beginnen mit einer Andacht, nicht mit einem Text aus 1. Mose, sondern aus dem Neuen Testament, aus dem Hebräerbrief, aus dem 11. Kapitel, wo eben auf die Größen, das wissen Sie, im 11. Kapitel des Hebräerbriefes, so auf die Größen des Glaubens im Alten Bund rekurriert wird und eben auch hier jetzt im Hebräerbrief eben Noah erwähnt wird. Wir lesen dort im Vers 7, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah, durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch Glauben kommt. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Ihr lieber Herr Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen für diesen Vers, den du uns jetzt schenkst als Andachtswort. Wir wollen dich bitten für die Andacht über diesen Vers um deinen Segen. Wir wollen dich bitten, dass wir lernen, was es heißt, gerettet zu sein und was wir tun müssen, um von dir gerettet zu werden, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du in dieser Stunde bei uns bist und dass du uns begegnest in deinem heiligen und lebendigen Wort, Herr. Amen. Es geht um Rettung und Bund heute Abend und ich habe diese kurze Andacht überschrieben zu Beginn der Bibelstunde. Noah als Glaubensvorbild, Grundpfeiler seiner Rettung. Wir können die Grundpfeiler seiner Rettung eben in diesem kurzen Vers hier erkennen, in Hebräer 11, nämlich es sind vier Pfeiler, die er getan hat. Erstens, Noah glaubt dem göttlichen Wort. Zweitens, Noah glaubt trotz Nichtsichtbarkeit. Drittens, Noah glaubt und sagt der Welt ab. Und viertens, Noah glaubt und ererbt die Gerechtigkeit Gottes. Das sind die Grundpfeiler seiner Rettung, nicht? Hier heißt es ja, und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses halt. Und dem wollen wir noch ein Stück weit intensiver nachgehen. Ich werde kurz zu jedem der Punkte etwas sagen und auch damit so einen Vergleich schaffen zu dem, was wir eben im Glauben erleben, was Grundpfeiler unserer Rettung ist. Denn das wissen wir ja, die Bibel spricht davon halt nicht, dass das, was bei dem Geschehen mit Noah passiert ist, mit der Arche, dass es eben nicht nur die Rettung dieser 8 Personen gewesen ist, sondern dass das eben auch so eine Typologie ist, da spricht der Petrusbrief von, die eben von der Rettung aller Menschen spricht, die dort eben in dem Arche-Geschehen vorgezeichnet sind, in dem Glauben Noahs. Also das Erste, Noah glaubt dem göttlichen Wort. Hier heißt es, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Also er hat ein Wort empfangen und er hat diesem Wort geglaubt. Das Wort, das haben wir beim letzten Mal gelesen, dass eben der Befehl erging, bau die Arche. Das war ein riesengroßes Wort. Wir haben letzte Stunde darüber gesprochen, wie groß dieser Kasten war. Arche heißt der Kasten, den er gebaut hat. Dass es etwas gewesen ist, halt nicht, was eigentlich seine Möglichkeiten überstiegen hat, halt. Aber da hat er nicht die Zweifel betrachtet, sondern er hat geglaubt und ist ans Werk gegangen. Und das ist eben das, was hier Hebräer 11 lobt. Sagt, das ist, was zur Rettung beigetragen hat. Er hat Glauben gehabt, als er das göttliche Wort empfing. Und das ist die Grundlage für die Rettung, dass wir dem göttlichen Wort glauben. Dass wir dem göttlichen Wort glauben. Und das ist auch das Entscheidende für unsere Beziehung zu Jesus, zu Gott, dass wir seinem Wort Glauben schenken. Das ist das A und O. Deshalb auch das, was uns die Reformatoren eingehämmert haben, nicht sola fide, allein der Glaube halt, nicht? Das wird ja, wenn wir in 3 Tagen Bekenntnistag hier haben, dann auch Teil einer der Vorträge sein, allein der Glaube. Darauf kommt es an. Und zwar nicht der Glaube, dass irgendetwas irgendwie ist, sondern dass das Wort Gottes stimmt und dass ich das umsetze. Und das heißt, dass ich das auch umsetze in die Tat. Das heißt, wenn beispielsweise am Sonntag haben wir ja die Predigt über Erquickung gehört, wenn Gott das sagt, du sollst dich erquicken und er spricht dir das zu, dann hast du das zu glauben und dann wird das auch Wahrheit in deinem Leben. Wenn du da anfängst zu zweifeln, gilt mir das denn, kann Gott das überhaupt durch seinen Heiligen Geist tun, kann er durch das sein Wort machen halt nicht, ist schon alles vorbei. Dann ist schon alles erledigt. Das ist das A und O, dass man dem göttlichen Wort glaubt. Wenn ich dem göttlichen Wort kein Vertrauen schenke, kann ich nicht gerettet werden. Das ist das A und O, das ist das Wichtigste, nicht? Und wo ich das göttliche Wort in Frage stelle, wo ich dem nicht glaube, bin ich dem Teufel auf die Spur gegangen. Ich wiederhole es immer wieder, die Versuchung des Teufels im Paradies beginnt eben, sollte Gott denn gesagt haben, die Infragestellung des Wortes Gottes ist das, was der Teufel tut. Das ist immer vom Teufel, das ist immer vom Teufel. Ganz wichtig für die Rettung ist es wichtig halt nicht, dass man dem göttlichen Wort glaubt, damals Noah und auch uns heute. Das Zweite, wo uns Noah als Glaubensvorbild vor Augen gestellt wird und was Grundpfeiler seiner Rettung ist, er glaubt trotz der Nichtsichtbarkeit. Das eine ist ja, dass wir das Wort haben. Also wir haben ja das Wort, das ist sichtbar, die Bibel, und wir haben eben auch die Möglichkeit, es zu hören. Also es ist da das Wort, aber das, was es verheißt, das, was es befiehlt, das ist nicht sichtbar. Und das ist auch ein Problem, was wir immer wieder haben. Das ist das Problem, was in der Bibel immer wieder auch angesprochen wird, halt nicht, dass wir eben im Nichtschauen sind. Wir sind nicht im Schauen. Wir können mit diesen Augen das nicht sehen, was die Bibel verheißt. Weder das ewige Leben, noch all die anderen Verheißungen, die die Bibel schenkt. Sondern wir müssen es glauben. Wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und das macht wirklich die Sache des Gehorsams aus, dass obwohl wir es nicht sehen, wir trotzdem uns darauf verlassen. Trotz der Nichtsichtbarkeit, nicht? Das ist das, was Jesus auch deutlich macht bei dem ungläubigen Thomas. Der sagt ja, also erst wenn folgende Dinge passieren, dann, nicht? Dann bin ich bereit, dem Herrn Jesus zu glauben halt, nicht? Dann passiert es, nicht? Und dann legt er das Bekenntnis ab. Aber Jesus sagt, selig sind die, die eben nicht sehen und doch glauben. Und das ist es eben auch hier gewesen bei Noah. Das heißt ja ganz deutlich halt, nicht? Dass er es gebaut hat über etwas, was man noch nicht sah. Also der konnte sich nicht vorstellen, wie das wird mit so einer Sintflut. Der konnte sich nicht vorstellen, dass ihm das gelingen würde, hier nicht so ein Riesenschiff zu bauen halt, nicht? Und trotzdem hat er sich auf den Weg gemacht, nicht? Glauben trotz Nichtsichtbarkeit. Das ist das auch, was bei Abraham ist, nicht? Als er Isaak opfern soll, nicht? Das kann er nicht sehen, wie soll es da weitergehen. Da ist eigentlich alles aus, geglaubt trotz Nichtsichtbarkeit, nicht? Petrus, nicht, beim Fischzug, auf dein Wort hin. Das ist für ihn fischereitechnisch nicht zu sehen gewesen, dass er was fangen könnte. Totaler Blödsinn. Er macht es halt nicht. Glauben trotz Nichtsichtbarkeit. Und das ist auch immer wieder für uns nicht das, was wichtig ist. Auch wenn wir es nicht sehen, glaubt und vertraut, der Herr Jesus ist da. Wir können Heiligen Geist, wir können das Wirken Gottes nicht irgendwie in eine Tupperdose packen und sagen, hier haben wir es und da können wir es rauslassen, sondern das ist nicht sichtbar, nicht messbar, nicht fassbar für unsere Welt und doch ist es da. Und das ist ganz wichtig, dass wir dem glauben. Ein drittes, was Noah uns als Glaubensvorbild lehrt und was Grundpfeiler seiner Rettung ist, was mit dazugehört, wenn ich zu Gott finde, ist die Absage an die Welt. Noah glaubt und sagt der Welt ab. Wir lesen hier, durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil. Das heißt nicht nur, dass er den Menschen damals klar gesagt hat, ihr werdet untergehen. Das heißt also, hier wird uns erzählt, dass er eben die Leute auch aufgerufen hat, nicht? Also als er die Arche gebaut hat, ihnen gesagt hat, es wird etwas kommen, sondern er hat sich von ihnen auch separiert. Vielleicht ist das etwas mit am deutlichsten in der Bibel, wo sich ein Gläubiger von der Welt separiert. Er geht dann ja im Prinzip aus der Welt raus in die Arche und dann, wir haben letztes Mal davon gesprochen in der Andacht, dass Gott sie zuschließt halt, nicht? Komplette Separation halt. Nicht, wie es kaum deutlicher in der Bibel möglich ist. Und diese Separation ist immer wieder von uns gefordert, zu sagen halt, wir sind zwar in der Welt, aber wir dürfen nicht mit der Welt an einem Joch ziehen. Wir müssen der Welt absagen. Habt nicht lieb die Welt, sagt der Herr Jesus Christus. Das können wir nicht. Wenn wir anfangen wollen und in dieser Welt all die Fründe einzufahren und all die Glückseligkeit und all die Dinge, die diese Welt verheißt, nicht, dann werden wir in der Nachfolge gestört. Und das ist eine ganz klare Sache, wie so ein Zylinder halt, nicht? Wenn der eine weniger wird, nicht? Das Liebhaben der Welt, dann kann das Liebhaben von Jesus stärker werden. Und je mehr ich die Welt lieb habe, nicht? Desto weniger werde ich Jesus lieb haben können. Das ist einfach so. Da ist der Mensch einfach, da musst du sehen, womit füllst du dich? Damit, dass du die Welt lieb hast mit all dem, was sie zu bieten hat, oder den Herrn Jesus Christus. Und Nachfolge Jesu heißt immer wieder auch Absage an die Welt. Heißt nicht, dass wir uns jetzt irgendwie, was weiß ich, nach Nordschweden zurückziehen müssen und leben da irgendwie im Kloster das zusammen. Das nicht. Wir dürfen weiter hier leben, aber wir dürfen nicht unser Herz an die Welt hängen. Nicht? Und wir müssen immer wieder auch bereit sein, Nein zu sagen an das, was die Welt tut, was wieder göttlich ist. Da müssen wir immer wieder bereit sein, Absagen als Christen auch zu erteilen. Halt, nicht? Das meint tatsächlich Nachfolge. Und je tiefer du in die Nachfolge hineinkommst, da wirst du merken, dass ganz vieles nicht kompatibel ist eben mit dem, was Glauben an Jesus Christus ist. Und das gehört eben auch mit dazu, Absage. Nicht? Reiche Jünglinge, das ist das Paradebeispiel halt. Nicht? Alles erfüllt, den ganzen religiösen Katalog abgearbeitet in seinem Leben halt. Nicht? Eins fehlte noch, gibt dann Geld ab. Nee, das Geld hat er lieb, nicht? Ging nicht, nicht? Das ist nicht. Paulus spricht davon nicht, als wenn Leute aus der Gemeinde raus sind, sie haben die Welt lieb gewonnen halt, nicht? Dann funktioniert das nicht halt. Das ist ein Entweder-Oder halt. Das geht nicht beides zusammen. Das, wie ich neulich in der Predigt auch nochmal sagte, du fährst entweder auf der A1 nach Hamburg oder du fährst Richtung Osnabrück. Aber du kannst nicht gleichzeitig beides tun. Und du kannst nicht sagen, ich habe die Welt lieb mit allem, was sie zu bieten hat, und gleichzeitig trachte ich nach dem Reich Gottes und habe den Herrn Jesus Christus lieb. Das sind sich widersprechende Kräfte. Das eine wird stärker als das andere sein und wir sind aufgefordert als Christen halt nicht, immer wieder auch der Welt abzusagen. Und ein viertes. Noah glaubt und ererbt die Gerechtigkeit. Die ersten drei Punkte sind etwas, die Noah getan hat. Er glaubt dem göttlichen Wort. Er glaubt trotz Nichtsichtbarkeit und er glaubt und sagt der Welt ab. Aber das vierte und entscheidende ist etwas im Glauben, was er geschenkt bekommt. Nicht ein Erbe ist ja nichts, was man sich erwirbt. Wenn unsere Eltern oder Großeltern uns etwas im Testament vermacht haben, dann haben wir da nichts für getan, sondern das fällt uns zu. Ich gehöre zu der Erbengeneration. Nicht? Man spricht von denen so nach 65 geboren, das ist die Erbengeneration. Nicht? Also wir kriegen ganz viel von denen, die vor uns gewesen sind. Mehr als, wie gesagt, die im Normalfall, also wie ihre Generation, die meisten von euch sind ja älter als ich halt nicht, was ihr bekommen habt. Nicht? Und da haben wir nichts für getan, das fällt uns zu. Und genauso ist es mit der Gerechtigkeit Gottes. Nicht? Und hat ererbt die Gerechtigkeit, das ist ganz deutlich zu sagen, halt nicht, hat sie geschenkt bekommen halt. Auch Noah, der nun ein gläubiger Mann war, der ganz vieles richtig gemacht hat, hat sie aber letztlich nicht verdient. Kein Mensch auf dieser Welt hat die Gerechtigkeit Gottes gedient, sondern die kriegst du aus lauter Gnade geschenkt. Aus lauter Gnade geschenkt. Das ist das ganz Wichtige halt, nicht? Dass wir nicht die Gerechtigkeit Gottes uns erarbeiten können durch die Leistung, die wir tun, sondern eben, dass wir die Gerechtigkeit Gottes geschenkt bekommen, dass wir sie ererben. Und das ist das Wunderbare, dass wir sind. Wir sind Erben des ewigen Lebens, wir sind Erben des Glaubens, wir sind Erben, in die Gott uns eingesetzt hat als Erben. Das ist das Entscheidende halt, nicht? Und das ist nicht nur bei Noah so gewesen, sondern eben auch bei uns halt, nicht? Das ist das Entscheidende unserer Rettung, nämlich die Gnade Gottes, wir geschenkt bekommen. Das ist ganz wichtig. Deshalb bleibt uns immer auch nur noch die Dankbarkeit halt, nicht? Es ist nicht so, dass wir sagen können, naja, Gott hat drei Viertel getan, aber ein Viertel habe ich auch dabei zugetragen, nicht? Der hat ziemlich kräftig gezogen, aber ich habe mich auch so ein bisschen fest abgestoßen mit meinen Beinen halt, nicht? Nichts haben wir dazu getan. Lauter Gnade, es ist Erwählung vor Grundlegung der Zeiten, dass wir dazugehören sollen oder auch, dass wir verloren sind, halt nicht. Das hat Gott getan, halt nicht. Und wir dürfen immer wieder bei allem, was uns dann auch im Glaubensgehorsam gelingt, immer wieder nur dankbar sein für das, was wir ererbt haben, eben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes. Das war bei Noah so, das ist bei uns so und deshalb auch, wie gesagt, Noah als Glaubensvorbild uns hier vor Augen gestellt mit den Grundpfeilern seiner Rettung, dass er dem göttlichen Wort geglaubt hat, dass er geglaubt hat, obwohl er nichts gesehen hat, dass er geglaubt hat und der Welt abgesagt hat und dass er geglaubt hat, aber trotzdem die Gerechtigkeit Gottes nicht verdient hat, sondern sie geerbt hat. Punkt. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Herr Heiland, danke, dass du uns immer wieder in deinem Wort Männer des Glaubens und Frauen des Glaubens als Vorbilder vor Augen stellst. Danke, dass wir das an dem Noah sehen konnten, was seinen Glauben ausgemacht hat, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass wir in unserem Glaubensleben ihm nacheifern. Schenke das durch deinen Heiligen Geist, dass wir deinem göttlichen Wort immer wieder fest vertrauen. Dass wir fest vertrauen und glauben, auch wenn wir nichts sehen und wenn die Welt so ganz anders aussieht. Schenke es noch immer wieder, dass wir bereit sind, der Welt abzusagen, wo immer das von uns gefordert ist, Herr. Und lass uns nie vergessen, Herr, dass wir deshalb gerecht sind vor dir, weil du es uns vererbt hast und nicht, weil wir es verdient haben. Und so wollen wir dich loben und preisen, Herr, für das, was du uns gegeben und geschenkt hast in deinem Sohn Jesus Christus, dass du uns das ewige Leben vererbt und geschenkt hast aus lauter Gnade. Dir sei Lob und Preis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich würde gerne mit Ihnen und euch singen, Lied 324, Jesus nimmt die Sünder an. 324, Jesus nimmt die Sünde an. Wir singen die ersten vier Liedstrophen. Jesus nimmt die Sünde an. 324. Danke, Markus, für die Begleitung. Ja, heute geht es um Rettung und um den Bund. Das sind so ganz wesentliche Elemente dessen, als eben die Arche dann wieder gelandet ist, als das wieder trocken wird auf der Erde, dass Gott eben dort 8 Menschen gerettet hat. Er hat ganz, ganz viele Menschen getötet, ganz viele Tiere umkommen lassen halt. Aber die Arche ist eben die Konzentration auf die Rettung halt. Nicht beim letzten Mal haben wir gesprochen über die Sintflut, über das, was Strafgericht ist. Und jetzt wollen wir sprechen über die Rettung, über das, was letztlich Evangelium im Alten Testament ist. Ich möchte erst mich diesem Moment der Rettung nochmal zuwenden, dann als zweites diesem Moment des Bundesschlusses halt und dann möchte ich über einen Bibeltext sprechen, eben in dem das beides zusammenfällt. Ich möchte jetzt sprechen über etwas, was die Bibel sagt, wodurch man gerettet wird. Und es sind so verschiedene Punkte, die ich mitgebracht habe, wo man sagt, ja, wie ist denn das zu miteinander zu vermitteln? Das sind jetzt einzelne Punkte, die hängen aber alle eng miteinander zusammen. Die gehen auch ineinander über. Das will ich gleich so ein bisschen zu versuchen darzustellen halt. Ich hätte noch andere Bibelstellen mitbringen können, aber hier wird exemplarisch nochmal deutlich, worauf es bei uns im Glauben ankommt, wodurch wir gerettet werden. Denn das ist das Zentrum unseres Glaubens. Dass man entweder Jesus hat und gerettet ist für Zeit und Ewigkeit oder ihn nicht hat und verloren ist für Zeit und Ewigkeit. Das ist leider, dass die Kirche das nicht mehr thematisiert, weder katholische noch evangelische Kirche. Dieses Wort wird öffentlich von Kirchenleitern nicht gesagt, dass du ohne Jesus verloren bist und wenn du Jesus hast, dass du ewiges Leben bekommst. Aber das ist zentrale Botschaft halt nicht von Jesus, nicht umsonst heißt er auch der Retter halt, nicht Jesus Christus, der Retter halt nicht. Und das wird immer wieder gesagt, dass Jesus eben als erstes der Retter ist. Das ist das Erste, wir werden gerettet durch Jesus. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, Johannes 3, Vers 16 bis 18. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. Das wird beim zweiten Mal passieren, wenn Jesus wiederkommt. Beim ersten Mal, so heißt es, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also das ist ganz wichtig, das ist die Botschaft der Bibel immer wieder. Jesus Christus ist der Retter. Man wird durch Jesus gerettet. Man wird durch Jesus gerettet. Das ist das Erste und Wichtigste. Alles andere, was gleich kommt, hängt damit zusammen. Ob das der Glaube ist, die Hinwendung zu Gott, was die Bibel sagt, hat immer wieder damit Jesus zu tun. Das ist im Prinzip dasselbe, nur mit anderen Worten ausgedrückt. Und trotzdem ist es wichtig zu sehen, sich dem zuzuwenden und dann zu wissen, was sind denn so die Rettungsmittel, die Gott uns schenkt. Also das ist das Erste und Wichtigste, das ist das Zentrale. Durch Jesus, alle anderen Punkte sind darin letztlich enthalten. Was sagt die Bibel noch, wodurch man gerettet wird? Durch das Hinwenden zu dem wahren Gott. Jesaja 45 lesen wir. So spricht der Herr, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ganz klar, die Hinwendung sollen wir zu Jesus haben. Die Hinwendung sollen wir zu Gott haben. Nicht? Wir wissen, Gott und Jesus sind eins, Vater, Sohn und Heiliger Geist halt nicht. Und das ist schon im Alten Bund so gewesen, dass klar gesagt wurde zu dem Volk Israel, entweder ihr wendet euch zu mir oder ihr seid verloren. Es gibt nur diese beiden Alternativen. Wieder entweder Richtung Hamburg oder Richtung Osnabrück. Entweder Richtung verloren sein oder Richtung ewiges Leben. Was anderes gibt es nicht. Entweder mit Jesus oder ohne Jesus. Und wenn wir von diesem falschen Weg abkehren wollen, halt nicht, wenn wir sagen, wir wollen jetzt einen Wechsel machen, wir nennen das Buße, das griechische Wort für Buße bedeutet ja mit erneuerte Umkehren, ist das nichts anderes als zu sagen, ich bin auf dem Weg ins Elend, jetzt kehre ich aber um, ich wende mich zu Gott hin, wende mich zu Jesus hin. Er ist der wahre Gott. Wodurch wird man noch gerettet? Was sagt die Bibel? Durch das Anrufen des Namen Jesu. Apostelgeschichte 2,21, das ist diese, wie Sie wissen, im zweiten Kapitel geht es los mit der Erweckung in der ersten Gemeinde in Jerusalem halt nicht. Und dann heißt es, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das erleben Sie auch immer wieder. Also ich bin ja immer sehr kritisch mit unseren evangelischen Landeskirchen. Wenn die heute beten, auch wenn man war zum Sonntag oder sowas, da wird nicht Jesus gesagt, da wird Gott gesagt. Aber entscheidend ist, dass es um Jesus geht. Man kann auch im Gebet Gott sagen, wenn man weiß, dass Jesus gemeint ist. Aber wenn man nicht Jesus, nicht den Namen Jesus Christus, dann und den zu verschweigen, das ist für mich eine Sünde, die ein Pastor tut oder ein gläubiger Mann tut oder eine gläubige Frau tut halt nicht. Wirklich das zu sagen, im Namen Jesu Christi halt und auch diesen Namen Jesus anzurufen, diesen Namen nicht zu verschweigen halt nicht. Da kann man fast, da können Sie ein Barometer nach einstellen. Also wenn Sie im Gottesdienst sind, mal irgendwo im Urlaub oder sowas halt nicht, sind also nicht hier bei uns halt nicht, sondern irgendwo anders nicht und kommen in normalen Gottesdienst, dann können Sie mitzählen, wie oft wird denn der Name Jesus genannt. Ja. Und da merkt man schon, wo der immer wieder im Munde geführt wird, da ist meistens, ich sage das nicht, alles in Ordnung, aber ich kenne Prediger, die bringen das fertig, in einer Predigt nicht einmal den Namen Jesus zu sagen, obwohl über neutestamentliche Texte, aber auch über alttestamentliche Texte, werde ich immer den Namen Jesus sagen, halt nicht. Luther hat einmal gesagt, nicht, wann ist eine gute, richtige Predigt, wenn sie Jesus treibt. Wenn sie Jesus treibt, dann werde ich von Jesus sprechen müssen, von dem heiligen und ewigen Namen. Halt, nicht? Das ist wichtig, dann werden Leute auch gerettet. Nicht? Und wenn ich nicht von Jesus spreche als Prediger, als Verkündiger, dann finden die Leute auch nicht zur Rettung, das ist ganz klar. Also durch das Anrufen des Namen Jesu. Was sagt die Bibel noch, wodurch man gerettet wird? Das, wie gesagt, geht ja alles ineinander, hat alles mit Jesus zu tun, durch den Glauben. Römer 10,10 heißt es, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Was glaubt man? Man glaubt natürlich nicht, dass, was weiß ich, Deutschland Fußball-Europameister wird halt, nicht? Das kann man denken oder nicht denken. Wir glauben an Jesus Christus. Und wenn ich das bekenne mit dem Mund, dann werde ich gerettet. Und zwar nicht, dass man sagt, ich bewege die Lippen, sondern wirklich, ich spreche es aus, weil es immer im Herzen ist. Und dann ist alles in Ordnung. Hat wieder mit Jesus zu tun. Nicht? Das gehört auch mit dazu, dass ich gerettet bin halt nicht. Wenn ich gerettet bin, werde ich auch sprechen von diesem Jesus Christus, dann werde ich ihn auch bezeugen und bekennen halt nicht, weil das mein Glauben ist. Der Glaube treibt mich dann dazu, dass das rausbricht. Das ist ganz wichtig. Im Herzen glaubt, wenn ich im Herzen wirklich von Jesus begeistert bin, für ihn brenne, dann werde ich auch ihn draußen bekennen und so werde ich gerettet werden halt. Was sagt die Bibel noch, wodurch man gerettet wird? Durch die biblische Lehre. Also eben durch das göttliche Wort haben wir eben in diesem Text gelesen, halt, er hat ein göttliches Wort empfangen und dadurch ist er gerettet worden halt. Nicht, aber es ist entscheidend, dass wir wirklich in diesem Wort bleiben, dass wir in diesem Wort gegründet bleiben. Timotheus, Paulus' bester Mann, also als er zugerüstet wird im Timotheusbrief, da heißt es, kriegt er gesagt, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Da drin bleiben in der Lehre, ganz klar. Und nicht in der Lehre, wie man, Paulus war ja Zeltmacher, wie man ein Zelt baut, nicht aus welchem Leder das herstellt, sondern bleibt in der biblischen Lehre von Jesus Christus. Wenn ich da drin bleibe, dann ist es mir zur Rettung. Deshalb immer wieder mein Appell, bitte lest in der Bibel, bleibt in der Bibel. Ich wiederhole auch das jetzt schon zum 200. Mal, seit ich hier Pastor bin. Nicht Luther sagt immer wieder, nicht, mir ist alles um die Lehre zu tun. Wo die recht ist, ist alles recht halt nicht. Klare, saubere Lehre, dann ist alles in Ordnung. Da drin zu bleiben, dann wird man gerettet werden halt nicht, wenn man dem natürlich glaubt. Und in der klaren biblischen Lehre, worum geht es in der klaren biblischen Lehre? Um Jesus. Und zwar im ersten Buch Mose, im zweiten Buch Mose, bei den Propheten, Josua, Jesaja, überall, die ganze Bibel, alle 66, geht es immer um Jesus, immer um Jesus, immer um Jesus. Das ist die klare biblische Lehre halt. Was sagt die Bibel noch, was uns zur Rettung dient? Die Taufe. Durch die Taufe werden wir gerettet. Da heißt es 1. Petrus 3, in ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, also Jesus, die einst ungehorsam waren, als Gott hart und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet werden durchs Wasser hindurch. Und jetzt kommt es wieder, ich erzähle immer von den Typologien, hier ist es klar, wie die Bibel das selber macht. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Das heißt also, auch in dem Sakrament, wir wissen, das Sakrament ist ja nichts anderes als sichtbares Wort, empfangen wir Rettung. Aber nur, wenn wir glauben an Jesus Christus. Der Vollzug tut es nicht, sondern das ist natürlich hier vorausgesetzt. Dass es, aber wenn der Glaube dazukommt, also wenn ihr als Kinder, als Säuglinge getauft seid und glaubt, könnt ihr sicher sein, dass er gerettet seid. Dann ist alles in Ordnung. So, Entschuldigung, dass ich hier wodurch werden wir noch gerettet? Was sagt die Bibel? Durch die Geduld Gottes. Nicht? 2. Petrus 3 heißt es, die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Auch das ist etwas Wichtiges halt zu sagen. All diese Gnadenmittel, also das Wort, die Lehre, der Glauben halt nicht, geschehen letztlich in ganz, ganz großer Geduld. Gott hat Geduld mit der Menschheit, aber hat auch mit vielen Leuten von uns Geduld. Nicht? Das könnte der ein oder andere sagen. Manche sind ja sehr früh zum Glauben gekommen, aber manchen ist Gott lange hinterhergelaufen. Nicht? Und hat Geduld gehabt über all den Ungehorsam, so beim verlorenen Sohn, der erst seine ganzen Gaben erstmal verprasst hat. Nicht? Es ist Geduld Gottes halt, nicht, wenn man gerettet wird. Auch das ist wieder etwas zu sagen halt. Nicht, dass man sich etwas selber darauf einbildet, dass man gerettet ist, so ähnlich wie bei der Gerechtigkeit Gottes, sondern es ist Geduld Gottes. Eigentlich, jetzt gerade wenn wir an Noah denken, hätte er längst diese Erde schon beenden müssen. Und ich glaube wirklich, dass Gott schon mehrfach angefangen hat, wirklich sein Strafgericht zu vollenden halt. Nicht, dass die Endzeit schon mehrfach angebrochen ist halt. Das haben viele gläubige Brüder geglaubt im 30-jährigen Krieg, Luther in den Bauernkriegen, im Zweiten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg halt nicht. Aber ich glaube, dass Gott immer wieder noch aus lauter Liebe zu den Menschen aus Geduld gerettet hat. Und dass wir auch noch dabei sind, weil eben diese Welt noch weiter Bestand hat. Nicht, also durch die Geduld Gottes wird man gerettet. Diese ersten 7 Punkte, die alle mit Jesus zu tun haben, die kann man fest behaupten, die kann man genauso wiedergeben. Hätte ich noch einige Bibelstellen mehr mitbringen können. Es gibt eine Sache, das ist so ein bisschen, ich habe das aber auch nicht verschweigen wollen, halt nicht, das ist so ein bisschen ja, extra, das muss man trotzdem aber auch erwähnen, weil die Schrift das so sagt, aber offen lässt. Nicht? Es gibt eine Eventualität, das muss man auch so sagen, weil die Bibel das so sagt, halt nicht. Wodurch wird man gerettet? Durch die Ehepartner. So, jetzt wissen wir ja, eigentlich ist ja jeder selber verantwortlich für seinen Glauben. Und doch gibt es eine Bibelstelle, die ist sehr schwer zu verstehen, aber sie schränkt das sofort selber ein. Da geht es nämlich um die Heiligung. Was passiert nämlich, wenn ich Jesus Christus habe und meine Frau nicht Jesus Christus hat? Oder umgekehrt, der Mann ist beim Heiland, die Frau nicht. Ne? So was passiert ja nicht. Menschen haben geheiratet, waren beide nicht gläubig, dann findet der eine zum Glauben. Was passiert denn jetzt? Denn die beiden sind ja, so sagt die Bibel, ein Fleisch. Da ist es 1. Korinther 7, Vers 14 und 16. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lasst ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Und jetzt kommt es, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Nicht? Aber das bewusst als Frage formuliert, deshalb sage ich auch eventuell, da können wir drüber spekulieren, werden aber keine Sicherheit finden, aber das ist die Frage tatsächlich. Wie stark ist denn Heiliger Geist in uns halt nicht? Das ist ja eine Frage auch nicht nur des Heiligen Geistes, der mit dem Partner etwas tut, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen, in der tiefsten Verbindung zwischen Mann und Frau, nämlich in der Verbindung der Sexualität. Das geht übrigens auch in die andere Richtung, nicht? Das sage ich den Leuten immer wieder, nicht? Das erlebe ich immer wieder in der Seelsorge, wenn man fragt, ja, haben Sie denn irgendwelche okkulten Erfahrungen gemacht? Nö, ich habe da nichts gemacht. Man dann fragt, ja, und ihre Geschlechtspartner, die sie hatten? Ja, ich hatte meine Freundin und die war ja Hexe, hat sie behauptet und alles. Nicht? Und dann denkt man ja, weiß ich auch, warum der ganze Krempel da kommt, nicht? Warum sie dann Dämonen sehen und all diesen Krempel halt, nicht? Also das ist ein Geheimnis, da können wir aber nicht sagen, so nach dem Motto, so wie gesagt, das ist offen, wie gesagt, was dort passiert, aber das, wie gesagt, was die Bibel über Rettung sagt. Dann habe ich uns noch ein paar nette Zitate, das ist das dritte mitgebracht, von ganz tollen Christen und Christinnen halt, nicht? Also bedenkenswert, natürlich nicht auf derselben Ebene wie die Schrift selber, aber trotzdem, wie ich fand, ganz nachdenkenswerte und tolle Dinge einfach, was einfach Christen zum Thema Rettung sagen. Corrie ten Boom, die Welt ist voll Menschen, die Rettung brauchen. Es ist unsere Aufgabe, sie zu finden und ihnen die frohe Botschaft zu sagen. Paul Deitenbeck, der große Prediger aus Lüdenscheid. Das Denkmal des Rettungswillen Gottes ist das Kreuz von Golgatha. Charles Spurgeon, der große Evangelist aus England. Es ist nicht der große Glaube, der dich rettet, sondern der wahre Glaube. Die Rettung beruht nicht auf dem Glauben, sondern auf Christus, dem der Glaube vertraut. Also ein ganz tolles Wort, sehr nach, ganz tiefe Theologie, der hat das wirklich voll erfasst, sehr wunderbar. Anderes Wort, auch das passt sehr gut. Wer weiß, dass er verloren ist, der ist schon halb gerettet. Wer weiß, dass er verloren ist, ist schon halb gerettet. Und der alte Pietistengeneral Johann Folkening halt nicht, hat gesagt, gerettet sein macht Retter Sinn. Freude über das, was mir die Rettung geschenkt hat, gibt mir eben den Rettersinn. Das einfach nochmal so zum Thema Rettung, weil wir gleich eben ja die Anlandung der Arche betrachten, was das Rettungswerk war. Das war das eine Element, was wir gleich in dem Text sehen werden, eben, dass Gott gerettet hat, dass er eben, als dann die Arche angelandet ist, die Rettung geschenkt hat. Jetzt wollen wir uns dem anderen Thema für heute zuwenden, dem Bundesschluss, der passiert, was wir gleich lesen werden, wo Gott das eben aufrichtet, als er da die Menschen, den Menschen eine neue Chance gibt, hier sie gerettet hat, und dass er dann mit ihnen einen Bund schließt halt. Da haben wir schon mal bei Abraham drüber gesprochen, auch an anderer Stelle schon mal halt, aber ich möchte es trotzdem heute nochmal wiederholen halt, nicht, dass es in der Bibel unterschiedliche Bundesschlüsse gibt und dass wir im Alten Bund, also im Alten Testament, drei Bundesschlüsse finden. Das sind der Noah-Bund, den werden wir gleich nochmal betrachten, der Abraham-Bund und der Sinai-Bund. Und all diese Bünde werden geschlossen. Nicht, weil der Mensch sagt, wir möchten jetzt mit Gott irgendetwas tun, sondern die Initiative zum Bundesschluss geht von Gott aus. Er möchte einen Bund aufrichten an ganz besonderen Stellen. Fast immer sind diese Bundesschlüsse und auch die Erneuerung der Bundesschlüsse Momente, wo etwas Neues passiert, wo die Menschheit oder das Volk Israel in einen neuen Lebensbereich, in ein etwas elementar anderes hineintritt. Also beim Noah-Bund, der Anfang ist gesetzt, also alles ist zu Ende, jetzt kommen sie aus der Arche raus und jetzt geht neu die Menschheit los und in diesem Neubeginn der gesamten Menschheit schließt Gott einen Bund mit Noah. Der Abraham-Bund halt nicht, Abraham geht aus dem Land, aus Ur und soll in das verheißene Land gehen halt nicht und Gott macht mit ihm einen Bund halt nicht. Er schließt den Abraham-Bund für ihn und seine Nachkommen, bevor sie das Land in Besitz nehmen halt nicht. Der Sinai-Bund. Der Sinai-Bund ist das, wo die 10 Gebote kommen halt nicht, als kurz bevor das Volk eben ins gelobte Land kommt halt, wo sie wiederum etwas Neues beginnen. Immer wieder an diesen Neubeginnen der Bundesschluss. Übrigens auch, es gibt da noch drei Stellen, wo der Sinai-Bund erneuert wird. Also ein dreifacher Bundesschluss und der Sinai-Bund, der wichtigste Bund, wird dreimal erneuert auf dem Landtag zu Sichem, Josua 24, Abschluss der Landnahme, unter Josia und dessen Reformen, das ist kurz vor dem Exil. und bei Esra, als sie aus dem Exil zurückgekommen sind. Immer wieder Dinge, wo was Neues dann kurz bevorsteht. Das ist übrigens bei uns im Leben auch so halt, nicht? Also so, wenn was Neues ist, so diese neuen Dinge im Leben, die Soziologen nennen das ein Rite de Passage, also wenn wir von einem Lebensverhältnis ins andere übergehen, dann brauchen wir so ein bisschen Erneuerung des Bundes, dann brauchen wir soziologisch religiöse Vergewisserung. Also wenn wir geboren werden, nicht? Dann werden wir getauft. Das ist für die Eltern wichtig, aber auch für uns. Wir kommen ins Leben, da ist religiöse Vergewisserung. Wenn Menschen in die Pubertät kommen, also von Kindheit ins Erwachsenenleben, nicht, dann ist die Konfirmation, religiöse Vergewisserung, Bekräftigung des Bundes, halt, der Taufe, nicht, auch wieder so eine Bundesverpflichtung. Wenn ich heirate, nicht, wenn ich aufhöre, ledig zu sein, nicht, dann gibt es auch hier, haben wir alle um den Finger hängen, halt, nicht, hier den Ring halt, nicht, hier einen Bund geschlossen halt, nicht. Wenn man dann wieder Eltern wird, ist ja noch was Neues, nicht, man kann ja verheiratet sein, wird dann Eltern, auch dann wieder die Taufe zu sagen, diese Rückbindung an Gott, die Erneuerung, nicht, dessen halt, ist immer wieder bei so neuen Dingen, die passieren halt, nicht, und auch wenn jemand stirbt halt, nicht, ist ja auch so eine Sache, nicht, man geht den anderen, nicht, man wird Witwe oder Witwer, oder man hat seinen Vater, seine Mutter verloren halt, nicht, auch so ein Stück weit dieses Moment des der Bundeserneuerung, dass ich das auch dann gottesdienstlich begleite halt. Also jetzt rein soziologisch gesprochen, jetzt nicht christlich rudimentär, sondern rein soziologisch gesprochen halt. Aber das ist wichtig, dass eben bei diesen Bundesschlössen, die Gott führt mit uns, eben auch diese, ganz häufig diese Übergänge letztlich sind. Wichtig bei dem Bund eben, die Initiative geht von Gott aus und Gott gibt jeweils ein Bundeszeichen. Bei jedem Bundesschluss gibt es ein Bundeszeichen. Im Noah-Bund ist es der Regenbogen. Im Abraham-Bund ist es die Beschneidung und im Sinai-Bund sind es die 10 Gebote halt. Das sind die äußeren Zeichen für diesen Bund. Wenn Sie heiraten, gibt es auch ein äußeres Zeichen, nicht? Also sagt dann der Pastor halt nicht, so nehmt als Zeichen eurer unverbrüchlichen Treue diese Ringe an eure Finger und dann wird die Ringe angesteckt, dann werden die Hände gesegnet halt. Auch das ein Bundeszeichen. Zu einem Bund gehört ein Zeichen dazu. Es ist so, dass in einem Bund auch Verheißungen gegeben werden. Also man kriegt was versprochen, aber man muss selber auch Verpflichtungen ablegen. Ist bei der Ehe auch so halt. Nicht? Man sagt, du, ich will dich lieben und ehren und bei dir sein, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist dann das, was ich verspreche. Und im nächsten Moment spricht mir, wenn ich der Mann bin, die Ehefrau genau dasselbe zu. Nicht? Also sowohl die Verheißung wie die Verpflichtung. In der Ehe sind das beides Male dieselben Dinge, die dann zugesprochen werden. Bei Gott ist es etwas anderes. Gott verheißt etwas, aber er verpflichtet die Menschen auch in dem Bund auf etwas. Also Noah-Bund, werden wir gleich sehen, Bestand der Erde und der Menschen. Das heißt also, bis Jesus wiederkommt, wird diese Erde nicht untergehen. Es kann Katastrophen geben. Es kann auch sein, dass mal Millionen Menschen sterben. Aber dass er fast alles ausrottet oder komplett ausrottet, das wird nicht passieren, bis er eben wiederkommt. Also Himmel und Erde werden irgendwann vergehen, aber erst wenn Jesus Christus wiederkommt. Bis dahin hat Himmel und Erde Bestand halt nicht. Die Bundesverpflichtung, die dort gegeben wird, ist eben, ihr Menschen sollt Abstand nehmen von Mord und Blutvergießen. Das ist die Bundesverpflichtung, die eingegangen werden soll, halt nicht. Die leider immer wieder gebrochen wird, das muss man sagen, selbst wenn Gott jetzt die Erde aufheben würde, müsste man sagen, macht damit recht, weil wir haben den Bund ja gebrochen. Nicht? Also wir haben unsere Bundesverpflichtung längst gebrochen, Gott nicht. Im Abraham-Bund, da kriegt Abraham gesagt, du bekommst zahllose Nachkommen und das Land werde ich dir geben. Das ist dein Land, verheißenes Land. Israel gehört für alle Ewigkeiten dem Volk Gottes halt. Ist einfach so hier. Das ist von Gott verheißen halt. Die mussten mal rausgeführt werden, weil sie ungehorsam waren, klar. Aber es gehört ihnen. Deshalb ist auch nach 2000 Jahren Israel wieder zurückgekommen, so wie das in der Bibel verheißen ist halt nicht. Und die Bundesverpflichtung ist eben, ihr müsst euch beschneiden. Ihr müsst Blut fließen lassen. Also die männlichen Mitglieder des Volkes Israel müssen sich beschneiden, tut ihr das nicht, brecht ihr den Bund. Der Sinai-Bund, da ist die Bundesverheißung eben, dass das Volk Israel Eigentum von Gott ist. Nochmal eine Verschärfung, nicht nur, dass ihr etwas Besonderes auf Erden gegeben habt, sondern ihr seid mein Volk, ganz besonders das Eigentum halt nicht. Darum soll aber auch Israel Gott heiligen. Und deshalb, das kriegt sie immer wieder vorgeworfen von den Propheten, die sagen immer, ihr habt gehurt, nicht, ihr habt mich nicht geheiligt, nicht, ihr seid mit den fremden Göttern ins Bett gegangen und ihr seid gewesen wie eine Prostituierte halt, ganz scharf halt, nicht wie die Propheten das immer wieder rausmachen, ihr habt den Bund gebrochen, deshalb spricht immer wieder die Propheten von der Ehe. Hosea muss sogar eine Hure heiraten, um das deutlich zu machen, dieser Zeichenhandlung zu sagen, nicht, so bin ich wie Hosea, der eine Hure geheiratet, Israel ist eine Hure, nicht? Und ihr habt dagegen verstoßen, ihr habt mir nicht geheiligt, sondern ihr habt das Ehebett beschmutzt halt, nicht? Und das ist das, wo dann immer wieder das Volk den Bund aufgehoben hat. Das sind die Bundesschlüsse im alten Bund. Und jetzt schließt Gott aber in Jesus einen ganz neuen Bund. und hebt damit für uns all diese anderen Dinge auf. Wir machen etwas ganz Neues, davon wird gesprochen halt, so wie mit dem Testament. Wenn man Dinge besiegelt hat, nicht? Wenn man das aber neu besiegelt, dann ist das Neue, hebt das Alte auf. Und das ist der neue Bund, das ist das, was uns gegeben ist, eben in Jesus Christus halt, nicht? Und die Bundesverheißung, die uns gegeben ist halt, was uns verheißen ist, ist ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und Vergebung der Sünden, vieles, vieles und vieles, was uns, aber vor allen Dingen das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott, wenn wir sterben. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist der Glaube an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Glauben an Jesus Christus. Das ist unsere Verpflichtung halt nicht. Und das Zeichen, das Gott uns dazu gegeben hat, ist vor allen Dingen Taufe und Abendmahl, sind die Sakramente, in denen wir daran erinnert werden. Das sind Bundesschlüsse, nicht? Das ist, sagt Jesus halt bei der Einsetzung, nicht? Das ist der neue Bund in meinem Blut, solches tut so oft der Rand. Da sollen wir uns immer wieder erinnern, wenn wir zum Abendmahl gehen, immer drin. Und natürlich auch, dass die Taufe, nicht zu sagen, da ist ein Bundesschluss. Und da sagt Gott, und das ist es, und hier lege ich das Angebot hin halt, nicht? Und wir machen dann irgendwann spätestens in der Konfirmation so, und dann ist der Bund geschlossen halt. Oder wenn wir vorher zum Glauben gekommen sind halt, nicht? Dass es dann eben zur Vollendung gekommen ist halt, nicht? Das ist das Entscheidende halt, das ist die Bundesverpflichtung, ohne die dieser Bund nicht in Kraft ist. Das ist der neue Bund halt, nicht? Wir werden uns jetzt zuwenden in der Betrachtung 1. Mose 9, 1 bis 17, eben um den Noah-Bund, der hier in dieser Bibelstelle aufgerichtet wird, nachdem eben diese 8 Menschen gerettet sind. Wir lesen dort in 1. Mose 9, in den Versen 1 bis 17, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt und über alle Fischen im Meer. In eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, sei eure Speise, wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Allein esst das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Auch will ich euer eigen Blut, das ist das Leben eines jeden unter euch, rächen und will es von allen Tieren fordern und will das Leben, das Menschenleben fordern von einem jeden Menschen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch den Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Seid fruchtbar und mehret euch und reget euch auf Erden, dass euer viel darauf werden. Und Gott sagte zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf, mit euren Nachkommen und mit allem Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut, und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass die Wetterwolken über die Erde führen, dass ich die Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier und allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Das ist diese Geschichte des Bundesschlusses nach der Rettung durch die Flut hindurch. Und ich möchte aus diesem Text so einige theologische Schlaglichter, und zwar über Gott und den Menschen. Man sagt ja, das ging über Gott und die Menschen. Hier geht es wirklich in dem Text über Gott und die Menschen. Ich habe Ihnen 3 Punkte mitgebracht über Gott und auch 3 Punkte über die Menschen, die wir aus diesem Text, aus diesem Bundesschluss sehen können. Die ersten 3 Punkte über Gott. Das erste, Gott teilt sich mit. Gott teilt sich mit, das überlesen wir immer so ganz schnell, nicht? Aber so beginnt letztlich unser Text hier. So heißt es im Vers 1, Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach. Und auch der letzte Vers, der 17. Vers lautet, und Gott sagte zu Noah. Das heißt, das war ganz selbstverständlich, dass Gott Austausch mit Noah hat, dass er eben die Mitteilung Gottes bekommt. Und das ist auch bei uns so. Gott teilt sich uns mit durch sein Wort. Durch sein Wort. Das ist der Weg, wo Gott uns begegnet hat. Nicht? Und das ist ganz wichtig. Deshalb geht es um das Wort. Am Samstag werden wir auch wieder hören. Nicht? Sola Scriptura, allein das Wort. Nicht? Sie kennen diese vier Pfeiler der Reformation. Solus Christus, allein Christus. Sola Scriptura, allein das Wort. Sola Fide, allein der Glaube. Und Sola Gratia, allein die Dankbarkeit. Nicht? Allein die Gnade. Das ist das Entscheidende. Das ist allein das Wort. Und Gott teilt sich eben mit. Das ist ganz wichtig. Und er ist nicht nur, dass er sagt, so wie wir sprechen, sondern in seinem Wort, und das ist ja das Geheimnis des Glaubens, ist Gott selber, weil er das Wort ist. Den Johannesprolog, diese wunderbaren fünf Verse, die Konfirmanden müssen sie bei uns auswendig lernen. Wenn ihr diese Verse nicht auswendig könnt, dann lege ich euch die sehr ans Herz, weil das Schlüssel zur Theologie ist, ganz wichtiger Text, also alle Texte der Bibel, alle Verse sind wichtig, aber hier ist ein absoluter Schlüsseltext, also der ist ganz wichtig für ganz viele Erklärungen einfach, ganz, ganz wichtig, nicht? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht stand in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Gott ist das Wort. Also Gott teilt sich mit dem Wort und er ist selber im Wort. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir dem Wort glauben, an ihm gehorsam sind, wir gleichzeitig gehorsam Gott gegenüber, glauben wir an Gott. Das ist das tiefe Verständnis. Deshalb haben die Reformatoren so geknallt und gesagt, allein die Schrift, allein die Schrift. Und deshalb dürfen wir auch an der Schrift nicht rütteln halt. Nicht? Das ist ja das Furchtbare, was an der Theologie geschieht momentan, an den Universitäten, zum Teil auch an den Bibelschulen halt. Nicht? Dass das Wort Gottes in Frage gestellt wird halt. Nicht? Und damit stellen wir Gott in Frage halt. Nicht? Das ist nicht irgendwie nur so ein Doktrin, das ist das Schlimmste, was passiert. Und die Bibel warnt davor, was alles passiert. Gott teilt sich mit und das ist das Tolle. Und das ist eben schön, dass das passiert. Und dass wir da Anteil haben, nicht? Dass Gott sich uns mitteilt, dass er am Sonntag beispielsweise, wenn du hier in Martini warst, gehört hast, er will dich erquicken. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid und beladen, ich will euch erquicken. Das ist der Wochenspruch, nicht? Da teilt sich Gott mit. Da sagt er dir, was ihm auf dem Herzen liegt, was ihm wichtig ist, dass er dir Erquickung schenken möchte, nicht? Dass du aufgebaut wirst, dass du neue Kraft bekommst, halt, nicht? Das ist die Mitteilung. Wichtig ist nur, dass du diesem Wort nochmal glaubst, so wie Noah das auch getan hat. Ganz wichtig. Du kriegst eine Mitteilung und sagst, das ist wirklich eine Message, eine Botschaft von Gott. Gott teilt sich mit dir, der lebendige Gott spricht halt, nicht? Und das zu erleben, Begegnung mit Gott in seinem Wort zu haben, das ist für mich heute immer noch, obwohl ich nun schon über 30 Jahre Christ sein darf, halt nicht das Fantastische meines Lebens. Halt nicht. Ich höre, dass Gott zu mir spricht. Das ist Kern meines Lebens. Das ist wichtiger, als dass meine Frau, meine Tochter mich liebt, dass die Gemeinde sagt, oh, wir haben einen netten Pastor oder sowas. Das ist alles vernachlässigbar, das ist nice to have. Das Entscheidende ist, dass ich weiß, der lebendige Gott teilt sich mir mit. Das ist wunderbar. Dem Noah hat er sich mitgeteilt, teilt sich allen Christen mit, aber eben auch mir. Toll. Ein zweites über Gott. Gott geht in Bundesbeziehung mit den Menschen. Das lesen wir in den Versen 9 und 10. Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen, mit allem lebendigen Getier, an Vögeln, an Vieh und allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere auf Erde auch sind. Ich richte einen Bund auf. Es geht in Bundesbeziehung eben mit den Menschen und auch mit den Tieren. Das ist nochmal was ganz Eigenes, da so eine Tierethik zu entwickeln. Das wird immer so, aber das ist nochmal auch mit den Tieren, aber vor allen Dingen mit uns. Er richtet mit uns einen Bund auf. Noah hat das, das ist seine Initiative halt, nicht? Dass Gott kommt und das sagt, ich richte den auf. Auch da nochmal wichtig für die Taufe halt, nicht? Deshalb sage ich, seid froh, wenn ihr als kleine Säuglinge getauft werdet halt, nicht? Das ist genau das, was Gott richtet den Bund auf. Nicht ihr, wenn ihr eines Tages irgendwas verstanden habt in irgendeiner Predigt und kommt dann hin, nicht? Dann kommen später die Glaubenszweifel. Gott richtet den Bund auf, das ist so. Und er tritt in Beziehung mit uns. Ist er übrigens schon längst, bevor wir geboren sind halt, nicht? Aber das ist entscheidend, immer wieder zu wissen. Alles geht zuerst von Gott aus. Er richtet den Bund auf, nicht? Und der Bürger unseres Bundes, nicht? Also Noah, der hat einen Regenbogen gehabt. Ich stelle mir vor, weil der zum ersten Mal den Regenbogen gesehen hat, wie sich freut. Ich freue mich heute auch immer noch, wenn ich einen Regenbogen sehe. Nicht nur, weil das was ganz Tolles ist. Das spricht den Menschen ja ganz tief an. Das ist eben nicht, das ist was ganz Besonderes von Regenbogen halt. Nicht? Bundeszeichen, nicht Bundeszeichen. Licht, wir wissen, das ist ja Lichtbrechung, nicht? Das Licht hat es nicht ergriffen. Das Finsternis und Licht, das ist ganz viel auch nicht von diesem Johanneswort, nicht? Das war das Licht des Menschen, nicht? Aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Nicht? Das ist immer so, es regnet noch und schon bricht das Licht durch. Das ist ganz toll, also ein Regenbogen, da kann man ganz vieles reinpacken halt, nicht? Das ist ein Bundeszeichen, aber wir haben, so toll der Regenbogen ist, noch einen viel besseren Bürgen, nicht? Also wir haben noch was ganz anderes, nicht? Wir haben Jesus, nicht? Hebräer 7 heißt es, Jesus ist Bürger eines viel besseren Bundes geworden, nicht? Da reflektiert eben der Hebräerbrief, dass es früher tolle Bundesschlüsse gegeben hat, aber es gibt auch viel, viel besseres, nicht? Der neue Bund, in dem wir stehen, und da ist Jesus der Bürger für halt, nicht? Deshalb, wenn wir Abendmahl feiern, nicht? Unser Bundeszeichen halt, nicht? Zu sagen, da erinnern wir uns an Jesus Christus, solches tut zu meinem Gedächtnis halt, nicht? Denken wir an denjenigen, mit dem wir in Beziehung stehen. Und auch das ist ganz wichtig halt, nicht? Noch bevor wir überhaupt gelebt haben, hat Gott diesen Bund auf Golgatha schon begründet. Nicht? Da hat er sich für Christus schon, in Christus schon dahin gegeben und hat geschrien, vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da hat er an mich gedacht. Da hat Jesus an mich gedacht, hat auch an dich gedacht, an sie gedacht halt nicht. Da ist das schon passiert. Das ist schon die Begründung des Bundes halt nicht. Lange bevor wir irgendetwas getan haben, nicht? Geht Gott in eine Beziehung mit mir hinein. Auch das, was ganz Großartiges halt nicht, dass wir solch einen Gott haben, der immer wieder in die Beziehung mit den Menschen gehen möchte. Und er schenkt uns eben auch, und das ist das Tolle im Neuen Bund, er schenkt uns eben ein Bundeszeichen. Im Alten Bund ist es eben jetzt hier gewesen, es ist der Bogen gewesen, der Regenbogen. Tolle Sache, nicht? Also sagt Gott hier 1. Mose 9, Vers 12, das ist das Zeichen des Bundes, das ich geschlossen habe, zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier, bei euch auf ewig. Mein Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde, nicht? Ein Bundeszeichen. So was, ein Bundeszeichen ist was Tolles, was ganz Besonderes. Also, wenn Sie verheiratet sind und dann ist eben der Ehering für Sie was ganz Kostbares, nicht weil er dann aus, was weiß ich, 555er oder 558 Gold ist halt und sagt, er hat dann was, ich einen Wert von 500 Euro oder sowas. Nein, er ist deshalb was Besonderes, weil es eben Zeichen für etwas ganz Wertvolles und Tolles ist. Und so ist es auch mit dem Bundeszeichen, was uns gegeben ist, die Taufe und eben das Abendmahl, zu sagen, etwas ganz Wertvolles. Deshalb feiern wir übrigens auch, feiern wir eben auch nicht so häufig Abendmahl, weil wir eben das wertschätzen wollen, nicht? Mach dich selten, mach dich geltend. Dann hat man eine ganz andere Wertschätzung, als wenn man, es gibt ja Gemeinden, die feiern jeden Sonntag Abendmahl halt, nicht? Aber dann wird das ganz schnell zu so einer Gewohnheit, nicht? Und dann hat das nicht mehr diese Wertung, diese Wertschätzung, dass man sagt, das ist etwas ganz Besonderes zu sagen. Da bereiten wir uns auch vor drauf halt, nicht? Also immer, wenn wir Abendmahl feiern, versuche ich der Gemeinde, das ja sowohl in der Abkündigung, aber wie auch dann in der Bibelstunde immer mal wieder deutlich zu machen, Mensch, schlagt in euch, konzentriert euch, nicht, dass man das irgendwie so mitnimmt, sondern das ist wichtig, dass man das wertschätzt halt nicht, dass wir auch hingehen und uns bewusst sind, was das bedeutet halt nicht, dass das der neue Bund ist halt. Also im 1. Korinther 11 heißt es, der Jesus in der Nacht da verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das ist ein Gedächtnismahl, ein Erinnerungsmahl, ein Bundesmahl, was wir feiern. Übrigens nichts, was wir in Verfügung haben. So ist Gott, nicht? Also den Ring ihres Mannes oder ihrer Ehefrau, den packen sie drauf an den Finger und dann können sie ihm angucken, der ist haptisch präsent. Aber sowohl die Taufe wie auch das Abendmahl, das hat man für den Moment, aber das kann ich jetzt nicht festhalten. Da habe ich nicht irgendwas, wo ich sagen kann, übrigens auch der Regenbogen halt nicht, der ist nicht festzuhalten. So ist eben auch Gott nicht. In dem Verhältnis, wo wir stehen, da können wir nicht sagen, und den Nagel haben wir jetzt irgendwo fest oder sowas. Das geht nicht halt. Das ist tatsächlich etwas, was unverfügbar ist, aber was uns eben dann stärkt, wo wir uns so freuen dürfen und was wir auch brauchen auf unserem Weg, dass wir immer wieder diese Bundesbestätigung haben. Das von Gott, er ist ein Gott, der sich mitteilt, er ist ein Gott, der in Bundesbeziehung mit den Menschen geht und er ist ein Gott, der uns Bundeszeichen schenkt, eben die Sakramente, über das wir uns ganz besonders freuen dürfen. Jetzt drei Punkte zum Menschen, die ihm hier gegeben sind, denn es ist ja der Neustart, nicht? Also wir haben ja einmal, erleben ja ganz viel über den Menschen bei der Vertreibung aus dem Paradies mit der Verfluchung, aber hier geht ein Neustart los und hier werden nochmal ganz wichtige Dinge gesagt über den Menschen, ganz praktisch, ethisch einfach, was wichtig ist für den Menschen. Das Erste, der Mensch soll sich fortpflanzen. Da heißt es hier mehrfach in diesem Text, seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde. Nicht seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde halt. Das ist das, was Gott sagt dem Menschen. Sprechen Sie mal mit einem Biologen, mit einem Ethnologen, wenn die fragen, was ist denn Sinn und Zweck menschlicher Existenz? Der keine Ahnung von Gott hat oder Gott ablehnt, ist egal. Da wird er sagen, Fortpflanzung, einzigste nicht. Wenn Sie mit jemandem sprechen von der Evolution, der sagt immer, einzigste Sinn und Zweck ist letztlich, so falsch das mit der ganzen Evolutionslehre in vielen Bereichen ist, nicht alles, aber in vielen, aber auf den Punkt kommen Sie nicht, die Fortpflanzung. Fortpflanzung. Das ist das Wichtigste für Lebewesen, ob Tiere oder Fortpflanzung. Und was sich nicht fortpflanzt, hat keine Berechtigung. Das ist zum Aussterben, ist ganz deutlich halt, nicht? Das ist ganz klar. Und Gott sagt uns auch hier, der Mensch soll sich fortpflanzen. Das ist entscheidend. Ganz wichtig. Und alles, was das bremst, ist letztlich Sünde, ist gegen Gott. Deshalb ist die katholische Kirche auch so klar gegen diese ganzen Verhütungsgeschichten halt nicht und vor allem gegen Abtreibung. Das muss man ja vorstellen halt, also das muss man unterscheiden, Verhütung ist das eine, aber Abtreibung das andere. Und unsere evangelische Kirche in Deutschland macht da fröhlich mit. Nicht? Gott sagt ganz klar hier zu Menschen, ihr sollt euch fortpflanzen nicht. Wir haben in Siegen, ich sage das immer wieder im Kirchenkreis, wo ich war, ich weiß nicht, wie das hier in Bremen ist, wir haben ja hier kein kirchliches Krankenhaus, glaube ich, doch das Diako ist uns. Ne? Ja, so. Wir hatten drei Krankenhäuser im, aber das ist katholisch. Wir hatten drei Krankenhäuser im Kirchenkreis Siegen halt nicht und wir haben über 400 Abtreibungen in unserer Beratungsstelle gemacht und die wurden gleichzeitig auch in unseren Krankenhäusern durchgeführt halt nicht und da wurden ein Haufen Geld passiert. Das muss man sich vorstellen. Evangelische Kirche macht damit Dimensionen, wo in den letzten 50 Jahren über 8 Millionen Menschen in Deutschland abgetrieben worden sind. Also Leben, das da war, wo man gesagt hat, umbringen, umbringen, umbringen. Und jetzt kommt man auf die Idee, jetzt muss man sich mal vorstellen, was passiert auch politisch bei uns in unserem Vaterland, was die Kirchen mitmachen. Jetzt brauchen wir von auswärts Leute, die zu uns kommen, sonst funktionieren unsere Rentensysteme nicht mehr. Wo wir unsere Leute, die normal in unserem Sozialsystem gewähren, wir nur mal, ich spreche, abgeschlachtet haben, ja, und das funktioniert nicht mehr. Und jetzt sagen wir, jetzt müssen wir das anders regeln. Halt. Jetzt müssen wir der Islamisierung vorstufen, jetzt müssen wir nicht die alle holen. Also Wahnsinn, was da passiert. Ich sage wirklich, da packst du dir wirklich an den Kopf, nicht? Unsere Leute dürfen nicht leben, unsere Kinder nicht. Da wird mit Hilfe der Kirchen das gemacht. Das ist eine Schande, das muss man wirklich sagen. Das ist eine Schande, ist das ganz schlimm. Gott sagt klar, wir sollen uns fortpflanzen, Leben fördern. Wir sollen dafür Sorge tragen, dass es weitergeht. Und wir brauchen uns keine Gedanken zu machen, was ist zu viel, was ist zu wenig, nicht? Das ist ja ganz interessant. Momentan leben 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt, nicht? Das ist eigentlich viel zu viel. Aber wenn Gott sagt, vermehrt euch, dann wird es nicht zu viel sein. Wir haben genug Möglichkeiten, gar kein Thema. Das sollen wir tun. Der Mensch soll sich fortpflanzen. Zweitens, was der Mensch tun soll, auch so ein Wahnsinn, was passiert. Der Mensch soll die Tiere essen. Nicht? Auch das ist ja so eine neumodische Idee, nicht auch, wo sich immer mehr Theologen draufsetzen, die mit so einer falschen Tierethik rüberkommen, die Tiere vermenschlichen halt, nicht? Die Tiere vermenschlichen, selbe Ebene halt, nicht? Nicht? Wir sind ganz klar angewiesen, Tiere zu essen. 1. Mose 9,3 heißt es, alles, was ich regne und lebe, das sei eure Speise, wie das grüne Kraut, das ich alles gegeben habe. Apostelgeschichte 10 im neuen Bund halt, nicht? Petrus sah den Himmel aufgetan und etwas darin wie ein großes leinernes Tuch herabkommen, an 4 Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige Tiere, kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und so geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ja? So. Und dann wehrt er sich, nein, weil es ja unrein ist. Es geht jetzt nicht um die reinen Tiere. Dann muss er dreimal geschubst werden von Gott. Das musst du tun. Hat natürlich ein Bild davon, aber ganz klar, das ist eine Sache zu sagen: Esst Tiere. Ja, das steht tatsächlich so in der Bibel drin halt. Ne? So, und wenn dann wieder erzählt wird, das geht ja so langsam los, auch in Kirchen halt nicht, so von wegen das Vegetarische, nicht, das müssen wir, das ist Mitgeschöpflichkeit, dürfen wir nicht mehr halt, das darf alles nicht mehr, das ist alles Quatsch, das ist menschliche Idiotie halt, nicht? Ganz klar, es gibt da eine Abgrenzung. Wir sollen Tiere gut behandeln, aber wir sollen Tiere auch essen, gar keine Frage halt, nicht? Das gehört mit dazu. Und wenn wir hingehen und Tiere vermenschlichen, und das ist ja leider so, ich habe eben von der Abtreibung gesprochen, nicht? Heute, wenn Sie heute sehen, wie Tiere in manchen Dingen vermenschlicht werden, nicht? Mit Hunden und Katzen, ich bin begeisterter Hundeliebhaber, nicht? Also gar kein Thema, hat man Hund wirklich lieb, halt, nicht? Aber wenn man sieht, was da zum Teil passiert, nicht? Wenn heute Tierfriedhöfe gemacht werden, da kriegen die Tiere Grabsteine hingesetzt. Und Menschen, die sterben in dieser Stadt, die werden anonym verscharrt, da ist niemand da, der was macht. So verschiebt sich das immer mehr, nicht? Das ist eine Pervertierung von Schöpfung. Das ist total kaputt, was da passiert halt, nicht zu sagen. Nein, da gibt es eine ganz klare Klassifizierung, der Mensch steht über dem Tier. Nochmal, nicht, dass jetzt einer missversteht halt, nicht? Wir sollen Tiere klar behandeln, was vielerorts passiert, auch mit den Massentierhaltungen und sowas, eine Katastrophe, das soll auch nicht sein. Das ist ganz klar, was in diesen Tier-KZs passiert, Katastrophe halt, nicht? Aber natürlich dürfen wir Tiere essen, das ist etwas, was uns von der Bibel, von Gott geboten ist. Und ein drittes und letztes, was der Mensch tun soll, also wie gesagt, sind das alles ethische Dinge, nicht? Die für Menschsein elementar sind, nicht? Zu sagen halt, der Mensch soll nicht Menschenblut vergießen halt, nicht? Das ist die Bundesverpflichtung hier, wo es heißt, ich will euer Eigenblut, das ist das Leben eines jeden anderen und euch rächen und will es von allen Tieren fordern, will das Menschenleben fordern von einem Menschen, einem jedem Menschen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch von Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Das ist ganz wichtig, auch das ist uns geboten. Wir sollen nicht morden. Wir sollen nicht Menschenblut vergießen halt nicht. Das ist ganz wichtig, dass uns das nicht anheimsteht. Ja, es gibt in der Bibel Ausnahmen, dass eben auch gesagt wird, mit der Todesstrafe, die zu vollstrecken bei gewissen Dingen, wenn das passiert, aber gerade auch zum Schutz der Menschen. Aber das ist nochmal ein Spezialfall, ein Extrafall für die geistliche Gerichtsbarkeit nicht. Aber wir sollen kein menschliches Blut vergießen. Wir sollen nicht Recht in unsere Hände nehmen und wir sollen nicht hingehen und sollen nicht Menschen töten. Das ist etwas, was Gott verbietet halt, ganz wichtig halt. Das ist auch das, was Jesus uns sagt halt, nicht in der Bergpredigt halt nicht, also dass er sogar noch verschärft halt, er sagt halt, also ihr sollt nicht töten. Das ist etwas ganz Wichtiges, etwas ganz, ganz wichtig Zwischenmenschliches halt, davon Abstand zu nehmen halt nicht. Und Jesus verschärft es sogar noch, dass er nicht nur sagt, nicht nur das Töten ist nicht richtig, ist verboten, sondern eben auch diese Geisteshaltung, wenn ich meinen Nächsten nicht liebe halt nicht, wenn ich den für einen Narr, für einen Dummkopf halte, wenn ich den inhaltlich schalte, auch das ist schon eine Sache, die in diese Richtung geht, sondern wir sollen uns am Nächsten nicht vergehen und das ist im Prinzip die Voraussetzung für die Nächstenliebe halt nicht, zu sagen halt nicht, das Allerwichtigste ist eben natürlich nicht Menschen zu töten halt nicht und dass wir davon Abstand nehmen sollen, denn das steht uns nicht zu. Tiere, das steht im Zusammenhang, das ist etwas anderes halt nicht. Tiere dürfen wir töten, um sie uns davon zu ernähren, aber Menschen, das dürfen wir eben nicht tun, das ist letztlich uns verboten. Das ist ganz wichtig, grundlegende ethische Dinge, wo man sagt, ja, es klingt erstmal so einleuchtend, aber wenn man schon mal versucht, sich nach diesen drei Dingen zu richten, nicht, der Mensch soll sich fortpflanzen, was heißt das für meine Lebenskonzeption? Nicht? Was heißt das für eine Frau, die ihre Karriereplanung macht und die Dinge tut? Das ist schon ganz entscheidend, was da drin steht. Halt, nicht? Zu sagen halt nicht, wie gestalte ich mein Leben halt mit den Tieren, wie gehe ich um, wie ernähre ich mich halt nicht. Das sind alles Fragen, die heute diskutiert werden halt nicht. Das sind alles Dinge, wo die Bibel deutliche Antworten gibt, wo sie sagt, da gibt es nichts zu diskutieren, sondern so soll es sein, wie das hier eben festgelegt ist. Dass diese theologischen Schlaglichter, drei über Gott und drei über den Menschen. Ich verabschiede mich von den Geschwistern, die uns übers Internet zugeschaltet sind. Wünsche euch und Ihnen einen gesegneten Abend. Nächste Woche geht es weiter mit Noahs Familie und dem ganzen Familienstammbaum. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.